miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Der Kleb ist wie mir, der ist schaffig, das ist ein richtiger Schweizer und so. Also er hat etwas Menschliches und nebst dem eben der Gestaltungswille und die Lebensräume, die er wirklich macht. Und wenn man jetzt gerade im Frühling in so ein Biberrevier hineingeht, Vögel zwitschern, die Insekten fliegen, es sprießt, Blumen pflanzen, es ist ein kleines Paradies. Und das ist das, was die Leute, Städter, ganz viel, wir brauchen alle zusammen brauchen das und das fasziniert.
Es ist Sonntagmorgen früh an der Aare. Es sind ein paar wenige Spaziergänger und Jogger auf dem Aarenweg und das Wasser fließt mit 285 Kubikliter pro Sekunde, das heisst sehr schnell. Es hat, wie häufig in diesem Frühling, ein paar Tage vorher heftig geregnet. Ich bin auf der Suche nach einer Biberburg. In Bern und Umgebung soll es ein paar Familien geben, so wie in anderen Städten auch. An diesem Tag habe ich die Burg nicht gefunden. Ich war ein bisschen frustriert, aber nur ein bisschen. Denn ich habe gedacht, dass es mir nicht wirklich etwas angeht, wie die Familie in ihrer Biberburg lebt. Ich will ja schliesslich auch nicht, dass mir jemand in meine Wohnung hineinschaut. Aber dass es sie wieder gibt, die Biber in der Schweiz, dass es sie sogar in der Stadt gibt, das freut mich kolossal. Sie sind überall in Europa und Amerika fast ausgerottet und erst seit den 60er Jahren in der Schweiz wieder angesiedelt worden. Das ist eine besonders spannende Geschichte und die erzählt hier im Detail der Christoph Angst, der Leiter der Biberfachstelle. Die Schweiz hat auf Bundesebene eine kleine Geschäftsstelle. Auf der kantonalen Ebene wird der Biber von den Wildhüterinnen und den Sachbearbeitern gemanagt. Das heisst, sie verhandeln mit Bauern und Stadtbewohnerinnen, wenn niemand ein Problem auftritt. In deren Episode geht es aber auch um die Frage, was der Biber zu unserem Ökosystem beiträgt. Noch genauer, was der Biber macht, um unser Ökosystem zu regenerieren. Zuerst wollte ich von Christoph Angst aber wissen, wie er zum Biber und zu seiner Stelle gekommen ist.
Ich war im Luchsprojekt vorher und die Stelle ist nachher dort gestrichen worden. Und dann bin ich auf die Suche nach einer neuen Stelle. Und dann war die Biberfachstelle ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und zum Glück bin ich dort reingekommen. Weil das hat mir eine Welt aufgetan, bevor ich mich richtig mit dem Biber befasst habe. Und ich wusste, ja, die fällen Bäume und die machen mal einen Damm. Aber was das dann effektiv heisst, das ist absolut unfassbar. Also wirklich, das ist noch heute, jeden Tag eigentlich. Kommt wieder irgendetwas Neues, das die Art macht. Wo ein riesig faszinierendes Tier.
Was ist so besonders am Biber? Also warum finden wir, sagen wir mal für Menschen, warum finden wir die so cool?
Also ich glaube, es gibt zwei Sachen. Einerseits ist natürlich mal die schiere Grösse. Oder? Es ist, der Bauplan ist eigentlich nichts anderes als eine Hausmaus, eine Ratte, irgendetwas. Es ist der grösste Nager bei uns. 20 bis 30 Kilo, also das ist so ein mittelgroß bis grosser Hund. Allein schon nur das, nachher lebt er in einer Familie. Also die haben immer zwei Generationen Junge, einmal pro Jahr Junge, zwei bis vier Junge. Also so eine Familie kann bis 10 Köpfe gross sein. Alles passiert in der Familie, die sind extrem fürsorglich. Die anderthalbjährigen, die dann zu der neuen Generation Jungen schaut, alle arbeiten zusammen, alle bauen zusammen, alle fällen zusammen. Ich glaube, das bringt uns schon recht nach, mal vom Verhalten her. Und nachher ist es natürlich nebst dem Mensch die Art, die Lebensräume gestalten kann, schaffig wie verrückt und wirklich manchmal das Gefühl, die haben einen ganz konkreten Plan, was sie machen wollen. Und das bringt sie uns zum Teil schon ganz, ganz nach. Und wenn man nachher dann vor allem noch sieht, eben, was sie für die Landschaft, wie sie die gestalten, was in den letzten Jahren in der Schweiz immer mehr der Fall ist, in was für einem Ausmaß? Das ist also schon noch, das ist eindrücklich.
Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sind Sie Landschaftsarchitekten?
Also das Offensichtlichste, was man ja kennt vom Biber, das ist die ganze Baumfällerei, die sandurförmige Trünke, die noch rumbleiben. Und es gibt keinen Baum, den eine Biber nicht fällen kann. Also bis Meter durchmesserige Pappeln oder so können sie umlassen. Und das machen sie ja, weil jetzt im Frühling, Sommer, da fressen sie alles, was grün ist. Also jetzt gehen sie vor allem auf die Wiesen raus und grasen wie Kühe. Also alle Kräuter und alles. Und im Winter, wenn die Vegetation ruht, da ist sich eben eine andere Nahrungsquelle erschlossen, die sonst niemand frisst, und das ist Rinde. Und weil die Evolution etwas anderes vorgesehen hat, nicht wie die Affen können klettern, sondern sie haben eine grosse, starke Nagezähne, legen sie die Bäume halt um, dass sie an Knospen und an die Rinde kommen, und das ist eigentlich die einzige Winternahrung, die sie haben. Und darum fehlen sie. Und jetzt, Landschaftsgestaltung kann einerseits mal über das passieren, also dass sie ganze Waldstücke einfach fehlen. Und durch das bringen sie nachher in einem geschlossenen Wald, bringen sie plötzlich Licht an Boden. Und durch das Licht und die Wärme gibt es wieder eine ganz andere Vegetation. Also da können sie mal rein durch die Fällerei von Bäumen, können sie wirklich in grossen, also hektarenweise, es muss sein, können sie da einfahren. Und das andere, was viel einflussreicher ist, das ist mit dem Dammbauen. Und Dämm bauen sie vor allem an kleinen Gewässern, weil sie einfach stehendes Wasser brauchen, gewisse Wassertäufe. Flüsse können sie ja nicht stauen, und an Seen, da ist das Wasser meistens tief genug. Und das brauchen sie einerseits, dass sie Sicherheit haben. Biber bauen ihre Höhlen in die Uferböschung. Und der Eingang zu dieser Höhle muss immer unter Wasser sein, dass nicht irgendwie jemand reinkommt, der nicht sollte, was er fressen will. Wenn sie jetzt in kleine Bäche gehen, immer mehr in den letzten Jahren, wo vielleicht nur 10-20 cm tief sind, ist das nicht gegeben, also machen sie einen Damm. Und mit dem können sie verschiedene Sachen sonst noch regeln. Das eine ist die Sicherheit, das andere ist, man hat einen stehenden Wasserkörper, wo sich Holz transportieren kann, flössen. Das ist viel angenehmer, als da einen Baum müssen über Land schreissen. Nachher können sie Flächen überschwemmen und wenn sie das Wasser eben in die Fläche bringen, in die Au zurück, eigentlich, was früher Auen war, können sie Kanäle graben. Also die haben zum Teil so Kanäle, die sie näher graben. Die können einen Meter breit, einen halben Meter tief sein. Nachher lüpfen sie mit einem Damm das Wasser genau so, dass eben im Flachen das Wasser durch die Kanäle fließt. Dann können sie bis 100, 200 Meter vom Bach weg zu guter Nahrungsquelle und dort wieder ihren Kanal das Holz flössen und dort her transportieren, was sie brauchen für einen Damm, für Nahrung und so weiter. Und mit diesen Dämmen, da können sie wirklich Einfluss im Grossen nehmen. Also wir haben in der Schweiz das grösste Biberrevier, was sie geflutet haben. Das sind 4 Hektar Wald. Und für Schweizer Verhältnisse ist das gross. Und wenn wir jetzt aber einen Schritt raus machen zum grössten Biberrevier oder zur grössten Überschwemmung, die Biber gemacht haben, das ist im Elk National Park in Nordamerika, da ist ein 900 Meter langer Damm und hinten dran ist ein Quadratkilometer grosses Sumpfgebiet entstanden. Und in einem Gebiet, das vorher geschlossener Wald war, und wenn man das auf dem Satellitenbild anschaut, dann sieht man aus dem Au sieht man den Damm und die Fläche. Und wenn man dort schaut, dann sieht man eben den riesen Wald. Da hat es hier einen 200 Meter Damm, da 400 Meter Damm, da 50 Meter Damm und dann sieht man plötzlich das Mosaik von unterschiedlichen Lebensräumen nebeneinander. Und das ist eigentlich das Eindrücklichste, was ich mache, wirklich mit dem. Und so bei uns in der Schweiz, die grössten Dämme, die stehen, die sind so 40, 50 Meter. Aber nicht, dass sie nicht grösser könnten bauen, aber bei uns ist einfach die Topografie zum Teil anders. Und in Gebieten, wo sie könnten, 100, 200, 300 Meter Dämme machen, da haben wir halt intensive Landwirtschaft und das ist einfach schlichtweg nicht möglich.
Aber gell, die schaffen eigentlich wie neue Lebensräume. Und das ist sehr wahrscheinlich auch ein Beitrag, den sie machen, dann auch zu anderen Tieren, die dann auch rein können. Da kann ja dann auch vielleicht eine Fischart zurückkommen oder so, irgendetwas.
Ja, also eben, sie schaffen Lebensräume. Jetzt, was heisst das, wenn man als Laie, was muss ich mir darunter vorstellen? Jetzt nehmen wir Martale. Das ist der 4 Hektar Wald, der unter Wasser ist. Das ist jetzt heute ein geschützter Lebensraum. Das ist ein Waldreservat. Also der Waldbesitzer, das ist die Gemeinde Martalen, die haben natürlich nicht die Freude gehabt, die haben dort Nutzholz betrieben. Und dann hat man einen Vertrag mit ihnen gemacht, 50 Jahre Holzverzicht, und man hat auf einmal den ganzen Holzwert, was sie hätten können produzieren, auf 50 Jahre aus, hat man ihn entschädigt. Und mit dem hat man dort können die Fläche so für die Natur, nicht für den Biber, der Biber macht es, für die Natur müssen so können zur Verfügung stellen. Und jetzt, was ist dort passiert? Das ist einfach ein Bach durch den Wald durch. Und das ist ganz flach. Ein Bach durch, dann sind die Biber gekommen, die haben einen Meter Höhe 4 Meter breiten Damm gemacht und den ganzen Bach einfach in den Wald rausgelassen. Und dann hat der Bach mit der Zeit natürlich viel Sediment gebracht und jetzt in den letzten 12 Jahren, seit die dort sind, hat das ganze Gebiet mit etwa einem halben Meter Schlamm gefüllt. Also Sediment, Sand, Kies, Schlamm und so weiter. Und jetzt bildet sich langsam eine Biberwiese dort, sagt man dem. Also das heisst, es ist nicht mehr stehendes Wasser, sondern es gibt eigentlich ein Feuchtgebiet mit Säcken, mit Rohrkölben, mit ganz vielen verschiedenen Pflanzen. Vorher war ja Wald, geschlossen, kein Licht. Jetzt ist es plötzlich offen und jetzt kommen ganz viele Pflanzen, die eben Licht brauchen und in so Sumpfgebieten stehen. Und jetzt das Wichtige, um eben zu verstehen, was passiert. Vorher haben wir einfach einen geschlossenen Wald gehabt, da waren einfach Waldbewohner da gewesen. Und jetzt haben wir Wald, wir haben Offenland, wir haben Sumpf, wir haben Trocken, es hat ganz viele verschiedene Typen Lebensräume. Und nachher, um vielleicht zu verstehen, was sehr wertvoll ist, vorher war nur der Bach da und der ist geflossen. Fließwasser. Jetzt hat es nur Fließwasserfische. Es hat keine Amphibien, die leichen nicht in Fließwasser. Und jetzt ist das Wasser plötzlich in der Fläche. Und jetzt haben wir zum Beispiel irgendwo eine Klunke, wo zum Beispiel eine Gelbbuchunke drin geht. Die brauchen ganz kleine Gewässer nur, ohne Fisch, ohne etwas. Die gehen dort rein. Haben sie vorher keine Möglichkeiten gehabt? Oder vielleicht nur eine, zwei? Nachher hat es Flachwasserzonen, wo sehr schnell sich erwärmen im Frühling, jetzt zum Beispiel. Also wir haben 4.500 Grasfrösche, die dort gelegt haben in dieser Fläche. Eine riesige Biomasse. Das ist wieder Futter für andere Arten. Und jetzt haben wir eben Klunken, wir haben tiefes Wasser, wir haben weniger tiefes Wasser, wir haben fließendes Wasser, wir haben stehendes tiefes Wasser, wir haben fließendes tiefes Wasser. Und jetzt findet einfach jede Art wieder in diesen Vielzahl von verschiedenen Lebensräumen vielleicht genau das, was sie brauchen. Wenn wir zum Beispiel die Gruppe der Libellen nehmen, da gibt es Libellen, die sind nur in kleinen Klunken. Es gibt Libellen, die sind im fließenden, tiefen Wasser. Es gibt Libellen, die sind im fließenden, weniger tiefen Wasser. Jetzt findet jede Art genau das, was sie braucht. Und weil das eine Entwicklung ist, eben, ich habe es gesagt, zuerst ist das Wasser in den Wald rein, dann war alles überschwemmt gewesen. Dann hat sich das einfach auffüllen und irgendwann wird dort wahrscheinlich fast kein Wasser mehr sein, weil es füllt sich immer mehr auf. Es bildet sich ein Flachmoor mit der Zeit wieder. Und auch das sind natürlich wahnsinnig wichtige, seltene, gefährdete Lebensräume. Und irgendwann wird es wahrscheinlich kein Futter mehr für den Biber haben. Dann geht er, dann kommt wieder Wald auf. Und wenn genug grosser Wald da ist, fängt das Ganze wieder vorne an. Und so gibt es dann einen Zyklus. Also von Wald, Biber kommt, macht alles weg, überschwemmt alles, frisst alles, es gibt wieder ganz viele neue Arten, die kommen, und dann gibt es wieder einen Wald, und dann gibt es wieder weniger Arten, und das ist einfach so eine ständige Dynamik, die da ist, und das ist das, was wahnsinnig wertvoll macht, eben wenn die Biber jede Nacht rausgehen, arbeiten.
Ja, das ist
für eine
permanente Verjüngung, und dann ziehen genau. Sie weiter von Jüngern an einen anderen Ort, reicheren an, sozusagen, und andererseits kann ich mir vorstellen, eben, die haben einen Deal machen mit dieser Gemeinde Magdalen. Wie ist denn mit den Leuten, die wirklich selber Land nutzen, wie die Bauern, sind sie auch offen für Deals? Oder wie geht man denn da vor, wenn man will versuchen, eigentlich die Tätigkeit von Biber an einem Ort wirklich sich entfalten zu lassen?
Also interessant ist ja, man nimmt die Tiere eigentlich an den Ring. Allgemein, die Wildtiere nimmt man eigentlich fast nur wahr, wenn sie Schäden machen, weil dann ist irgendeiner da, der sich aufregt. Aber und er geht eben das Telefon zum Wildhüter, dann muss man schauen. Und beim Biber hat es halt, die können Schäden machen, ganz klar. Eben, wenn die ein Bauernfeld überschwemmen, dann hat der Ernte weg, das ist klar. Und auf der anderen Seite ist eben die ganze Artenvielfaltsdiskussion, Biodiversitätsdiskussion, und das muss man irgendwie unter einen Hut bringen, und das geht nicht anders, als dass man eben eine Interessenabwägung macht. Also das heisst, man muss sämtliche Sachen auf den Tisch legen, und dann muss man sich fragen, okay, überwiegt jetzt eher der Schaden oder überwiegt eher der Nutzen für die Natur? Jetzt im Fall von Martalen mit dem Wald ist relativ schnell klar gewesen, dass der Nutzen für die Natur grösser ist als der Nutzen einfach rein vom Holz aus. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal für einen Waldbesitzer selber, aber wir sind zum Glück in der Schweiz in der komfortablen Situation, dass man so Sachen kann über ganz viele verschiedene Töpfe entschädigen. Und die Gemeinde hat das ganze Geld eben auf 50 Jahre raus bekommen und ist zufrieden gewesen. Eben dort war die Interessenabwägung relativ einfach gewesen, aber jetzt, wenn wir uns vorstellen, im Seeland, wo einer Gemüse macht, wo eine Wertschöpfung von 50-100'000 Franken pro Hektar hat. Und dann kommt man einfach, ja, da könnte ja ein schönes Sumpfgebiet entstehen. Da ist die Interessenabwägung relativ schnell gegen Biber. Und dann sagt man, ja gut, bis wo darf der Biber da, was kann er machen, was könnte er allenfalls im Gewässer oder so noch für Nutzen bringen, also der Natur. Und wo überwiegt dann der Schaden, dann greift man ein. Und jetzt muss man auch wissen, der Biber ist national geschützt, bundesrechtlich, aber eben auch seine Bauten. Also, weil der Biber eben dem in Bech braucht, um überhaupt können leben, ist das auch ein integraler Bestandteil von seinem Lebensraum und der ist geschützt. Also jetzt kann ein Bauer nicht einfach den Mischkran nehmen und den Damm ausreißen. Und dort geht es halt nachher immer darum, eben, macht man so eine Interessenabwägung, dass man sagt, ja, einen Meter hoch darf der Damm sein, dann wären noch die Eingänge unter Wasser von seinen Bauten, er kann noch schwimmen, er hat Sicherheit und alles. Aber alles, was höher ist, kommen wir nachher ins Problem mit der Landwirtschaft. Das geht nicht, dann sagt man, also wir bauen den Damm auf einen Meter, bis der Terre darf verbauen und nicht höher. Und nachher, weil es eben eine geschützte Art ist und nach Gesetz bei geschützten Arten eingriffen müssen verfügt werden, braucht es eine kantonale Bewilligung mit Verfügung. Das heisst, der Kanton sagt, dann unter diesen und diesen und diesen Bedingungen dürft ihr das und das machen und dann gibt es eine Bewilligung und dann wird geregelt, wer schaut jetzt, dass der Damm drunter bleibt. Das wird dann meistens auch der Landbesitzer delegiert. Aber es ist nicht immer einfach, so eine Interessenabwägung machen. Jeder sieht es natürlich wieder anders, oder? Und für das haben wir mal so eine Entscheidungshilfe gemacht, ein einfaches Formular, wo man Kreuzchen machen kann, wo die ganze Naturseite Punktzahl gibt, die ganze geschädigte Seite gibt eine Punktzahl und am Schluss, wenn es sehr positiv ist für die Natur, sagt man, wir greifen nicht ein. Wenn es sehr negativ ist, seit der Schaden, sagt man, man greift ein. Und wenn man irgendwo im Zwischenbereich ist, sagt man, unter diesen und diesen Bedingungen darf man eben, wie ich gesagt habe, zum Beispiel einen Damm senken, ein Rohr einlegen, um den Wasserstand zu senken oder was auch immer. Aber das ist nicht immer einfach.
Jetzt ist der Biber unterdessen auch in der Städte. Stellen sich das Problem anders oder sind sie akuter, sind sie weniger akut?
Das ist noch interessant, als ich beim Luchsprojekt war, da bin ich ja mit den Schafhaltern gegangen. Das genau gleiche machen, wenn ein Luchsschaf dort hat. Oder was kann man machen, was kann man einem Schafhalter, also was lohnt sich überhaupt irgendwie? Man muss ja immer so schauen, oder ist es verhältnismässig irgendwie für 12 Schafe, Herdenschutz, Hund, weiss nicht. Und dann, was klar ist, also dass die Stelle aufgelöst wird, die Biberfachstelle übernehmen, habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, wie die Argumentation ist von den Städtern. Weil die Städter sagen ja, der Landbevölkerung in dem Berggebiet, ja, die müsst halt den Luchs und den Wolf akzeptieren. Aber was heisst das? Ich denke, ich bin gespannt, wenn am ersten Gartenbesitzer, Hausbesitzer in der Stadt Bern der Biber geht, kann einen Apfelbaum fällen. Dann bin ich gespannt, wie die Argumentation ist. Es ist genau das Gleiche. Wenn man direkt selber betroffen ist, sieht die Welt ganz anders aus. Wenn ich einem Oberländer sagen kann, du musst nur, und dann kommt der Biber bei mir in den Garten. Dann, ja, du musst nur, du kannst den Baum schützen, aber du musst es machen. Oder? Und die Argumentation, die Art der Argumentation war genau gleich gewesen. Aber die Schäden sind natürlich viel weniger gross als beim Biber jetzt als auf dem Land. Also wenn man keinen Zaun hat, Bibers könnte fällen, muss man halt mit so einer Drahthose, mit einem Gitter eingitter. Und dann ist das für immer und ewig sicher. Aber mittlerweile gibt es keine grosse Stadt in der Schweiz, wo die Biber nicht sind. Also von Genf bis Chur. Hat es überall Biber?
Ich habe gehört, 1999 ist ein Biberpaar abgehauen, wo aus dem Hölzchen überflutet war. Ist das sozusagen der Startpunkt für die Biber-Situation, zum Beispiel konkret in Bern?
Also oberhalb von Stadt Bern, gegen Thunararen, ist das sicher der Startpunkt gewesen. Vorher sind Biber nicht über die Staumauer vom Wollensee gekommen. Die waren bis unten an die Staumauer, also in Reag, unterhalb vom Kernkraftwerk, hat es dann schon Biber gegeben, im 99, aber oberhalb nicht. Und da ist ein Bärli aus und die sind relativ schnell in Märklingen, haben dort eine riesengroße Burg gebaut, haben sich reproduziert und von dort sind dann die Jungen weiter. Und nachher ist es aber sehr schnell gegangen und das kann nicht zurückgeführt werden auf das alleinige Paar. Vor allem müssten sich ja Brüder und Schwester und Vater und Mutter und alles miteinander da ständig kreuzen. Das wäre nicht sehr gut. Das müssen nachher Tiere von unten, vom Seeland über die Wolle, Wollensee-Staumauer gekommen sein. Und zwar ist die Besiedlung dermaßen schnell gegangen, es muss auf das zurückzuführen sein. Aber das ist auch wieder ein ganz normaler Prozess. Es ist nämlich häufig so, wenn Biber irgendein neues Gebiet, ein Einzugsgebiet von einem Gewässer, neu junger reinkommen, dann gehen sie häufig, schwimmen sie einfach mal drauf und schauen, wo ist es am besten. Wenn es ganz weit unten etwas, eine ganz produktive Auen oder irgendetwas, bleiben sie hängen. Wenn es nicht so gut ist, dann gehen sie einfach mal rauf und dann von oben besiedeln sie es dort, was am besten ist. Dann wissen sie nämlich, aha, von oben runter ist das am besten. Und dann tun Biber ihr Territorium, die sind territorial, die tun Gewässerabschnitt gegen andere Biber verteidigen, tun sie markieren mit Bibergeil. Die haben so eine Drüse, so eine zwetschgengrosse Doppeldrüse, wo das Bibergeil drinnen ist, Castoreo meistens so. Und dann tun sie am Ufer tun sie das auf so Sandhäufchen spritzen. Und das wird dann zum Teil mit dem Wasser halt transportiert und also unter, weiter unten lebende Biber, die schmecken das, die können das, merken zum Beispiel das Männchen unter, das abwanderungsbereit ist, da oben hat es ein Weibchen und dann kommen sie und das wird wahrscheinlich eben hier oder der Fall gewesen sein. Plus, es hat genau in dieser Zeit eigentlich, wo die Biber ab sind, im Teil Hölzli, hat es im Seeland, ist einfach die Population gewachsen und die Jungen müssen das Familienrevier mal verlassen und dann gehen sie halt die Richtung vom Fliessgewässer zu drauf und dann steht die riesengroße Betonmauer da und dann sind sie darum umgelaufen.
Ich möchte mal ganz kurz einen historischen Blick machen. Also, weißt, wir denken ja bei der Weber immer an Amerika, weil wir haben irgendwie Winnetou und was ich was alles gesehen und dann denken wir, es hätte sie nur dort gehabt. Aber das war ja auch ein europäisches Tier. Warum ist da in Europa verschwunden? Warum ist da in der Schweiz verschwunden?
Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Also, kulturhistorisch ist der Biber immer auf der Schussliste des Menschen. Wenn man so einen erlebt hat, das ist relativ einfach, einen Biber zu jagen. Selbst für unsere Vorfahren, in der Steinzeit und noch früher, dann hat man 20 Kilo Fleisch gehabt. Und einen wahnsinnig wertvollen Pelz. Biber haben mit vom dichtesten Fell im Tierreich. Man muss sich vorstellen, Biber hat am Bauch bis 23'000 Haar pro Quadratzentimeter. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist, wenn man mit einem Kugelschreiber einen Topf auf die Haut macht, auf diesem kleinen Töpfchen 300 Haar. Und das ist extrem dicht, schließt Luft ein und das ist wie ein Tauchanzug. Also da kommt nie Wasser auf die Haut runter. Also das hilft, die Biber isolieren. Und Biber machen ja keinen Winterschlaf. Also sie sind im Winter, wenn sie rausgehen, sie sind super isoliert. Also wegen dem hat man nicht gejagt. Und später, wobei das ist wahrscheinlich das Castoreum, das Bibergeil, dort ist Salicylsäure drin. Weil Biber fressen vor allem Weiderinden im Winter und Weiderinden, dort drinnen Salicylsäure. Und Salicylsäure ist der Wirkstoff von Aspirin, Tafalgan und weiss nicht was. Und das ist fiebersenkend, schmerzsenkend. Und es gibt so die Ulmer Castorologie, das ist ein riesen dickes Buch und dort drin hat es Hunderte von Rezepten mit Bibergeil drin, für was dass man es brauchen kann, gegen was. Gegen Schizophrenie, gegen Fieber, Wehen, gegen weiss nicht was. Alles. Und das hat man im Mittelalter hat man das also mit Gold aufgewogen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man einen Biber erlegt hat, dann hat man Fleisch gehabt, man hat das Fell, hat man in gewissen Zeiten ein Biberfell gegen ein Ross gewechselt. Und dann noch in Gold aufgewogen, zwetschgengross, zwei Drüsen. Also da hat man vielleicht etwas gehabt. Der Haupttreiber, wirklich, und man muss sagen, der ist nicht nur ausgerottet worden, die Bestände sind vernichtet worden, die Biberpopulationen. Wir gehen von etwa 100 Millionen Biber aus in Europa. Und die sind bis auf etwa 1200 Anfangs 19. Jahrhundert wirklich vernichtet worden, und zwar aus reiner Habgier. Und der Europäer. Und in Nordamerika sind zwischen, da gehen die Schätzungen ziemlich weit auseinander, zwischen 60 und 400 Millionen kanadische Biber. Das ist eine andere Art, sieht aber genau gleich aus. Die kreuzen sich aber nicht, also da kann man nicht einmal sterile Nachkommen bilden. Und wo unsere Biber bereits so dezimiert waren, dass es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, die da irgendwie noch zu suchen, hat Kolumbus zum Glück Nordamerika entdeckt. Und auch wieder kulturhistorisch, die Historiker gehen davon aus, dass der nordamerikanische Kontinent so schnell durchforstet worden und nachher im Nachgang, also wegen der Trapper zum Biberfell und andere Fell nach Europa zu schiffen. Und im Nachzug sind dann die Siedler hingern nachher, aber das ist eigentlich die treibende Kraft. die Belzjäger waren. Und es gibt, die ist vielleicht bekannt, die Hudson Bay Company in Nordamerika, die ist sehr bekannt. Die hat nachher mit diesen Biberfällen und auch sonst andere Fällen gehandelt. Und Anfang des 19. Jahrhunderts, also bis zwischen einer halben Million und einer Million Biberfälle aus der neuen Welt über London auf Europa gekommen. Und sie nachher, und das war der Haupttreiber, man hat nicht mehr das Fell gebraucht, sondern das feine Haar, von denen, das wahnsinnig dichte Haar, hat man zu Filz verarbeitet. Und mit dem Filz hat man nachher Hüte in allen Formen gepresst. Und das hat eine Zeit lang, hat das einfach wie heute Krawatten, zum guten Ton gehört der höheren Gesellschaft, ein Biberfilzhut. Und eben die wahnsinnig vielen, die da von Europa gekommen sind, die sind dann zu uns gekommen. Und interessant ist, dass noch heute das die ganze Zeit sich in der englischen Sprache zum Beispiel widerspiegelt. Wenn ein Engländer heute auf dem Land sagt, hey, du spinnst ja komplett, dann sagt er, you're mad as a hutter. Und die Hutter, die Hutmacher, die haben das Fell, das Haar mit Quecksilber aus der Haut gelöst. Und die Quecksilberdämpfe, weiss man, dass das nicht sehr gesund ist. Und die sind gaga geworden, eben, you're mad as a hutter. Und schlussendlich ist dann nachher, also bei uns eben die 100 Millionen sind auf etwa 1200 Tiere reduziert worden, die nordamerikanische Population auch wieder die Hunderte von Millionen auf ein paar 10'000. Aber interessanterweise ist dann nachher nicht der Mangel an Biber gewesen, wo die Jagd aufgehört hat, sondern die Mode hat sich geändert. Es ist nämlich aus China ist eine neue Mode gekommen und das waren Seidenhüte gewesen. Und das hat nachher die ganze Biberfellhandlerei von einem Tag auf den anderen einfach erlebt. Sonst hätten wir sie unter Umständen ganz ausgerottet. Und da wäre im Planet etwas Grosses abhanden gekommen.
Jetzt habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass 1956 ein paar Männer an verschiedenen Orten dafür gesorgt, dass wieder Biber sind angesiedelt wurden. Ich habe gesehen, eher so ein bisschen eigentlich in der Nordwestschweiz oben und in Genf.
Mhm, genau, also die ersten. Die erste war 1956 eine Genfer Gruppe um Blanchet und Enard. Das war in den 50er Jahren und in den 60er Jahren am Nussbaumersee der Anton Trösch mit einer Gruppe. Und auch die Wiederansiedlungen, das ist auch wieder eine ganz spannende Geschichte. Also bei uns war ja nachher der Biber bereits um etwa 1820 ausgerottet. Also die Schweiz war 1820 biberfrei. Und eben Anfang des 19. Jahrhunderts in ganz Europa hat es noch kleinste Populationen gegeben, 30 Individuen an der Rhone in der Provence, etwa 200 an der Elbe in Deutschland, ehemalige DDR, etwa 150-200 in Telemark in Norwegen und der Rest war verteilt über kleine Gebiete in Russland. Interessant ist, dass bereits im Mittelalter zum Teil Fürsten lokal auf ihrem Gebiet Biber geschützt haben, weil sie zum Teil den Wert gesehen haben und so. Zum Teil ist es dann auch nicht gelungen. Man hat auch bereits im Spätmittelalter, frühe Neuzeit, hat man zum Teil eben so Fürsten auf ihrem Gebiet Biber wieder angesiedelt. Aber dann effektiv intensiv dran gegangen ist man dann eigentlich erst im 20. Jahrhundert in verschiedenen Gebieten. An der Vexois waren die Ersten gewesen. Und der Blanchet und der Enard, die sind die Tiere in der Provence selber gefangen. Die Franzosen haben denen eine Bewilligung gegeben. Und der Anton Trösch am Nussbaumersee, der hat sie in Norwegen bestellt. Und interessant auch dort wieder. Also, um den Biber gibt es wirklich kulturhistorisch so viele Geschichten. Die erste WWF-Sektion ist gegründet worden wegen dem Biber, weil der Anton Trösch hat eine Organisation gebraucht, wo er das ganze Zeug darüber abwickeln konnte. Dann hat er die erste weltweite WWF-Sektion Thurgau Bodensee gegründet und die gibt es noch heute. Und er hat dann bei den Norweger einen Brief geschrieben und hat da Biber bestellt. Und die Norweger haben einen professionellen Biberjägerfänger angestellt. Und dann hat man denen die Biber geschickt. Und dann ist zwischen 56 und 78 im Kanton Zürich sind an verschiedenen Orten sind Biber ausgesetzt worden. Also man hat eben an der Vexois, man hat im Wallis, Butta Fontana, das ist bei Sion. Nachher hat man im Seeland an zwei, drei Orten, Kanton Neuenburg. Nachher eigentlich die meisten sind im Kanton Aargau, das ist der Kantonsförster Rüedi, der dort Biber aktiv angesiedelt hat. Und die letzten sind dann nachher an der Sihl im Kanton Zürich rausgelassen worden, bei Sihlbrugg. Und es waren nur 140 Tiere. Und jetzt ist noch eine andere Spezialität, also ich erwähne das, weil das ist auch noch interessant, um zu zeigen, warum das so schlecht funktioniert hat am Anfang. Erstmal haben die Gruppe überhaupt nicht miteinander diskutiert, hat einfach jeder für sich. Das war völlig anarchisch gewesen, aber immer mit Bewilligung vom Bund. Und Bibermännchen und Weibli sehen absolut genau gleich von aussen. Die haben alle Geschlechtsmerkmale, Penis, Hoden und alles im Bauch innen. Man kann Männchen und Weibli nicht unterscheiden. Sie sind gleich gross, alle machen das Gleiche. Und wir wissen, dass die Norweger zum Teil einfach zwei Männchen miteinander geschickt haben. Und da bildet keine Population. Biber können sehr viel, aber sie können sich, so können sie sich nicht fortpflanzen. Und also Jungfernzeugung haben sie noch nie erfunden. Und wir wissen, man hat zum Teil zwei Männchen rausgelassen, die man beide dann tot gefunden hat. Und jetzt von diesen 141 Tieren, die man ausgesetzt hat, wissen wir nicht, wie viele Männchen und Weibchen sie waren. Und etwa 60 Tiere sind innerhalb von den ersten ein, zwei Wochen nach der Aussetzung hat man die tot gefunden. Also die Gründerpopulation ist sehr, sehr klein. Und das ist dann eigentlich auch der Grund, warum das die ganze Entwicklung so wahnsinnig schleppend vorangegangen ist. Und nachher muss man sich vorstellen, da hat man mal noch ein Bärli gehabt und nachher ist das Weibli überfahren worden. Und nachher hat man dort einfach wieder müssen warten, bis ein neues Weibli kam und es zur Reproduktion, sondern eine Fortpflanzung kam. Und das ist dann auch der Grund, warum das so langsam gegangen ist. Nämlich im 93. Es waren einfach 350 Tiere und dann hat man die erste rote Liste gemacht für Zeugetiere, also so eine Gefährdungsliste, und dort ist der Biber vom Aussterben bedroht. Man hat eigentlich das Gefühl gehabt, er hat alle potenziell guten Lebensräume besiedelt, und wenn der Mensch jetzt nicht noch etwas zusätzlich zur Verfügung stellt, dann sieht es düster aus für die Art. Er hat uns dann eines Besseren belehrt. 2008, das war mein erster Auftrag, habe ich die Biberfachstelle übernommen, eine gesamtschweizerische Show zu machen. Und dann waren es so 1600 Tiere, und das hat schon sehr gut ausgesehen. Und jetzt sind wir mittlerweile bei über 4000. Und nächsten Winter, also 2021, 2022, machen wir eine neue Zählung, wo wir wieder mehr wissen, wo und wie viel hat es effektiv. Und vor allem regional, wie sieht das aus? Weil regional ist sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen, die sehr dicht besiedelt sind, wo die Population bereits wieder am Abnehmen ist, und die anderen, wo die ganze Besiedlung noch im vollen Gang ist. Und wir wollen wieder mal nach 15 Jahren wissen, wie sieht es aus.
Hast du eine Schätzung, und wie macht man das? Machst du das mit Freiwilligen zusammen, die Zählung?
Also, man zählt ja nicht Biber. Biber kann man nicht zählen. Und selbst wenn man sie sieht, man weiss nie, sieht man jetzt die ganze Familie und so weiter. Das macht man indirekt. Und zwar läuft man einfach Gewässer ab und tut alle Spuren, die man sieht, notieren. Das Schöne ist ja, dass die Biber ganz viele Spuren haben, also alles, was sie fällen. Nachher, dort, wo sie rausgehen an Land, das gibt so wie Rutschbahnen. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass Biber da sind. Nachher die Burgen, die Bauten, die Markierungsstellen, also es gibt ganz viele Sachen. Und jetzt, wenn man so an einem Gewässer entlang läuft, sieht man keine Spuren. Dann plötzlich fährt irgendwo, sieht man eine Nagespur, dann hat eins, zwei mehr. Plötzlich kommt man an einen Feldplatz, wo wirklich mehrere Bäume gefällt sind. Dann hat es eine Burg, dann hat es zwei, drei Dämme. Und dann, wenn man weiterläuft, nimmt es plötzlich wieder ab. Und dann läuft man weiter, jetzt nichts, dann plötzlich fährt es wieder an, dann immer mehr, und dann nimmt es wieder ab und so. Und das ist dann häufig zwischen so einer, vor allem wenn man noch eine Burg sieht, die wirklich besetzt ist, und dann wieder beim nächsten so Ansammlung hat es wieder eine Burg, das sind das verschiedene Reviere. Und jetzt kann man noch in diesen Revieren innen kann man noch abschätzen, haben wir es mit Einzeltieren zu tun, oder ist eine Familie jetzt Einzeltier, also wenn man eine Familie hat, die brauchen mehr zu fressen, es wird mehr gefällt. Es hat mehr von diesen abgecatcheten Biberstäckchen, das ist nämlich, sie fressen ja nur drinnen, und die Nahrungsreste, das ist das, was man noch so sieht, das sind so abgecatchte, wo man Stäckchen, wo man die Nagenzähne sieht. Und jetzt kann man die untersuchen, und ausgewachsene Biber, Mutter und Vater, die haben von den oberen und unteren zwei Nagenzähnen bei einem Zentimeter breit, machen zwei Nagenzähne immer aus. Und Jungtiere von diesem Jahr, die sind vielleicht nur die Hälfte, also das sind ein halber Zentimeter, sind zwei Zähne. Und wenn man in einem Biberrevier nebst dem eben einen Haufen Spuren, mehrere Dämme, plus noch junge Spuren, dann weiss man, da ist eine Familie. Und dann kann man nachher alle Reviere in der Schweiz so kartieren und nachher sagen, da ist ein Einzeltier, da rechnen, oder ein Paar, können wir nicht unterscheiden, da rechnen wir mal anderthalb Köpfe. Und in einer Familie rechnen wir mal 5 Köpfe. Und so kann man nachher auf die ganze Schweiz aufrechnen, wie viele Tiere das effektiv in der Schweiz leben. die Idee dahinter ist ja, oder? Man kann, wie beim Wolf auch, zum Beispiel, da redet man ja immer nur über die toten Schafe und über Schäden, die sie machen. Und beim Biber kann man sich auch über die Konflikte und über die Schäden, die sie machen, kann man sich aufhalten. Aber ich habe ja vorher schon erklärt, das ist der eine Teil. Leider in unserer dicht besiedelten, in unserem dicht besiedelten Mittelland kommt so eine Landschaftsgestalter früher oder später jedem Mal in Weg, oder? Und jetzt kommt es, also das ist die eine Seite, und die andere Seite ist eben die Biodiversität und noch ein weiterer, das haben wir noch gar nicht angesprochen, das sind Ökosystemdienstleistungen, die die Art durch das macht. Jetzt muss man sich vorstellen, so ein Biberteich, wenn die einen Damm machen, das ist quasi wie eine Kläranlage natürlich, ein Klärbecken. Da drin jetzt Bakterien, Plankton, Pflanzen und so. Da wird Stickstoff, Phosphor und weiss nicht was alles, wird dort abgebaut. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass eben in diesen Teichen Prozesse ablaufen und dass da 20-30% vom Stickstoff, der oben durch den Bach hineinkommt, abgebaut wird und unten nicht ins Gewässer weitergegeben wird und uns Menschen auch wieder ein Problem macht. Also Gewässerqualität. Dann kann es zu Kohlenstoffbindung kommen. Die Biberteiche halt eine riesen Menge Wasser zurück. Nicht nur das, was wir sehen im Teich, sondern im Grundwasser. Und das kann gerade mit dem Klimawandel in Zukunft ein wahnsinniger, wichtiger Faktor sein, Wasser dezentral zurückzubehalten. Und wenn wir eine trockene Periode haben im Sommer, wird das Wasser aus dem Grundwasser geht zurück in den Bach. Und die Wasserlebewesen hocken nicht auf dem Trockenen. Die ganze Ökosystemdienstleistungsgeschichte. Und jetzt, was beim Bund eben, und das ist auch wieder die Frage, was ich eigentlich mache, das ist antizipieren auf die Zukunft raus, dass die nicht nur als Schädling sehen, sondern eben auch als eine Art, die uns von riesengroßem Nutzen kann sein kann. Einerseits, dass er uns hilft, die Biodiversität zu fördern und auf der anderen Seite eben die Ökosystemdienstleistungen.
Man sagt ja, dass eigentlich industrialisierte Nationen mindestens 30% grüne Infrastruktur müssen haben. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist der Biber, in Anführungszeichen, ich sage es jetzt einmal ein bisschen funktional, ein Tool auch dafür, vor allem auch, wenn er zum Beispiel Auenlandschaften und so weiter kreieren könnte.
Genau. Also die Idee ist ja eigentlich, der Biber in Zukunft direkt als Partner oder, das ist fast ein bisschen ein Missbrauchswort, aber als Werkzeug können brauchen für uns, weil die machen eigentlich, wenn man den Platz zur Verfügung stellt, machen sie alles gratis. Man muss nur den Platz zur Verfügung stellen. Und das eine ist ja, was du jetzt gesagt hast, mit diesen 30%, da sind natürlich viele Schutzgebiete, die da bereits da. Aber jetzt muss man die noch miteinander vernetzen. Und viele Lebensräume fehlen heute halt. Und ein grosses Netzwerk, das wir heute noch haben, das sind Gewässer. Und wenn es uns gelingt, in Zukunft die Lebensräume entlang von diesen Gewässern aufzuwerten, dann können das richtige Ausbreitungs- und Vernetzungsautobahnen für Arten werden. Und dort kann der Biber natürlich einen riesengroßen Beitrag leisten. Und da gibt es auf der einen Seite gibt's den Naturschutz, also das Natur- und Heimatschutzgesetz, das die Lebensräume eben noch schützt. Und auf der anderen Seite haben wir das Gewässerschutzgesetz. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das haben wir nämlich vor 10 Jahren revidiert. Und daraus wird abgeleitet, wir wollen in den nächsten 80 Jahren 4'000 Kilometer Gewässer renaturieren von 16'000, die in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind. Aber wir können nicht alles renaturieren. Also der Bund und die Kantone haben sich dort Prioritäten gesetzt. Das hat man jetzt mal priorisiert. Wo will man? Das ist ein Mehrgenerationenprojekt. Und unabhängig, ob ein Gewässer renaturiert wird oder nie, müssen die Gewässer mehr Platz haben, links und rechts. In Abhängigkeit von Breite, Puffer links und rechts mehr. Also einen metrigen Bach muss links und rechts 6 Meter überkommen. Bach von 10 Meter links und rechts etwa 15 Meter. Also dann hätten wir einen Streifen von 35 Meter, wo sich so ein kleines Flüsschen neu entwickeln könnte und man hat mehr Lebensräume links und rechts. Und dort drin kann natürlich der Biber einen namhaften Beitrag leisten, das ist ganz klar. Und das ist eigentlich eben das übergeordnete Ziel, aus all diesen Projekten wirklich aufzuzeigen, was ist schweizweit möglich, wo haben wir noch Löcher im Wissen, wo wir den Biber seine Fähigkeiten, eben Ökosystemdienstleistungen, Biodiversität fördern, dass man das besser abschätzen kann und wirklich sagen, schaut, hier würde das passieren. Da lohnt es sich, das Geld in die Finger zu nehmen und der Geschädigte, der Landnutzer zu entschädigen. dass er gegenzog der Gesellschaft den Platz zur Verfügung stellt, dass sich die Natur dort kann entfalten kann und wir alle eigentlich davon profitieren.
Ich finde, der Biber hat einen Vorteil gegenüber von anderen Tieren. Also sagen wir mal, Wolf oder Raben, er hat ein gutes Image. Oder? Und ich glaube, es ist nicht unerheblich, wenn die Bevölkerung da dahinter steht natürlich und in den entsprechenden Abstimmungen und in den entsprechenden Kommunen auch mithilft, dass solche Visionen umgesetzt werden können. Vielleicht ein letztes Wort dazu. Warum denkst du, dass der Biber so ein gutes Image hat? Wo kommt das her, dass man ihn einfach irgendwie gern hat?
Ja, wie also eingangs schon mal beschrieben, er ist, neunmal durch hat er etwas sehr Menschliches. Und etwas, was mir, das ist mehrfach passiert, so bei Beratungen mit Bauern, dass sie gesagt haben, ja, nebst dem, dass sie mich einfach scheissig machen, muss ich schon sagen, der Kieb ist wie mir, der ist schaffig, das ist ein richtiger Schweizer und so. Also er hat etwas Menschliches und nebst dem eben den Gestaltungswillen und die Lebensräume, die er wirklich macht. Und wenn man jetzt gerade im Frühling in so ein Biberrevier hineingeht, Vögel zwitschern, die Insekten fliegen, es sprießt, Blumen pflanzt, es ist ein kleines Paradies. Und das ist das, was die Leute, Städter, ganz viel, wir brauchen alle zusammen brauchen das. Und das fasziniert. Das ist, ich glaube, es ist so alles das, nebst dem, dass er so eine menschliche Seite hat, den Gestaltungswillen und wirklich, dass der Gestaltungswillen auch umsetzen kann und wirklich Lebensräume, die für uns zum Teil einfach auch fremd sind, noch. Aber die wir brauchen. Wasser, das fasziniert. Und dann muss man mal die Tiere gesehen haben, an einem Abend vor einem Eindunkeln, was die machen. Und dann ist man, glaube ich, hat man den Virus so verwünscht.
Dieses Jahr, anfangs nächstes, findet in der Schweiz eine Biberzählung statt. Darüber hinaus gibt es drei grössere Forschungsprojekte, die vom Bundesamt für Umwelt, vom BAFU, unterstützt werden. Die Projekte stelle ich in einem Blogbeitrag auf meiner Webseite vor und wer sich dafür interessiert, findet in den Shownotes von dieser Folge den Link dazu. Alle, die wollen, können Natur und Stadt übrigens auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auch folgen, und zwar auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram. Auch dazu gibt es Links in meinen Show Notes. Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Christoph Angst recht herzlich für seine Zeit und dass ich ganz neue Gedanken mitnehmen konnte. Der Biber ist ein wichtiger Partner, der uns helfen kann, die Natur rund um unsere Flüsse in Ordnung zu bringen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.